geht um die Nacht vom 27. Juni auf den 28. Juni 1969, also gerade vor 50 Jahren. Deshalb ist auch gerade dieses Jahr das Gedenken so stark. Und da gab es wieder eine der üblichen Polizeirazzien in dem Club hier, gerade in dem Stonewall Inn, in der Christopher Street in New York. Und da haben sich dann eben ganz konkret Leute dann widersetzt. Das waren insbesondere schwarze Leute, Transleute of Color, die häufig aus der Arbeiterklasse, die sozusagen dann sich ganz konkret mit der Polizei auseinandergesetzt haben, ganz konkret mit der gekämpft haben, und auch am Abend wurden dann bereits erste Personen abgeführt und dann eben von der Polizei inhaftiert. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass die Kämpfe dann unterbunden worden wären, sondern in den nächsten Tagen sammelten sich dann einige hundert. Es gehen Schätzungen bis dahin, dass etwa 2000 Personen dann ganz konkret dort gekämpft haben, um tatsächlich und am Ende die Polizei tatsächlich nachgeben musste und solche schikanierenden Razzien dann danach zurückgefahren wurden. Die Razzien fanden auch deswegen, die fanden regelmäßiger statt. Viele dieser Clubs, waren von der Mafia betrieben. Es waren gerade auch Clubs, in die gerade auch aus einer lesbischen und schwulen Community ausgeschlossene Personen weniger reingekommen sind, also eben schwarze Leute oder Leute, die geschlechtsnicht konforme Kleidung getragen haben. Und die sind dann wiederum in solche Clubs, die eben von der Mafia betrieben wurden, dann reingegangen und haben sich aber auch zum Beispiel über die Situation dort beschwert, also einmal über den teilweise hohen Eintritt von $1 bis $5 und auch teilweise mehr und auch über die relativ hohen Preise da drin und dieses häufiger verdünnte Gesöff, was man da bekommen hat, dann aus verschiedenen, aus teilweise auch dreckigen Geschirr und ähnlichen Sachen, also insofern schlecht Verhältnis. Und insofern gingen die Kämpfe ganz konkret gegen die Polizei an der Stelle, aber die ersten Forderungen, die dann auch von verschiedenen Gruppen aufgestellt wurden, die richteten sich eben auch dagegen, dass überhaupt solche Lokalitäten in dieser Weise betrieben werden müssten, sondern die sollten eben gerade frei zugänglich für alle möglich sein.
Dass es um Preise ging und auch viele aus der Arbeiterschicht eben beteiligt waren, das spricht dafür, dass es auch eine Klassendimension gegeben hat in diesen Auseinandersetzungen. Jetzt hast du angesprochen, die Polizeirazzien und die ganz konkreten Auseinandersetzungen, die es dann mit der Polizei gibt. Das Ganze hat ja auch ein Vorspiel und spricht ja auch für eine gesellschaftliche Atmosphäre, die es in dieser Zeit gibt, die sich eben ja gegen Schwule, gegen Lesben richtet, gegen Leute, die nicht geschlechtskonform sind, wie du das gesagt hast. Das ist ja interessant, das festzustellen, dieses Wechselspiel von Gewalt und Gegengewalt vielleicht. Und da würde ich dich auch nochmal sozusagen um eine Ausführung bitten, weil CSD heute, Christopher Street Day, der ja auch auf der Tradition des Stonewall Riot basiert, das ist ja oft eine sehr friedvolle Angelegenheit, die betont friedlich ist. Was für eine Rolle hat Gewalt in diesen Auseinandersetzungen deines Erachtens denn gespielt?
Also einmal, dass gerade Klasse, dann gerade, was wir heute als Transgender bezeichnen, also die Begriffe sind heute neuer, deshalb kann man sie eigentlich einfach rückübertragen, also gerade Gender-Variante Leute da gestritten haben, das ist tatsächlich schlicht Fakt, und deshalb dieser eine Film Stonewall, der vor einigen Jahren in die Kinos gekommen ist, der ist ja auch radikal gefloppt, weil da tatsächlich ein weißer, schwuler Mann, also ganz klassisch cis-schwul, also eben gerade nicht Geschlechter Variant sogar noch den ersten Stein geschmissen hat. Und das war tatsächlich nicht so, sondern es waren tatsächlich schwarze Leute, Leute of Color, der Arbeiterklasse, also zum Beispiel Leute wie Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, die in den Kämpfen zentral waren und die zentral angeführt haben und die auch in der folgenden Bewegung zunächst erstmal zentral waren. Wenn wir die Radikalität solcher Kämpfe uns angucken, dann sehen wir tatsächlich, dass mit diesen Protesten um das Stonewall Inn wesentlich mehr Radikalität in solche Kämpfe reingekommen ist. Vorher gab es andere Protestformen, die in den USA schon gebräuchlicher waren, wo Leute zum Beispiel dann auch für Bürgerrechte, für Freiheit jeweils dann demonstriert haben, also gerade bürgerliche Protestformen mit einzelnen Schildern gewählt haben und dann typisch im Kreis gelaufen sind mit diesen Schildern und dann für Bürgerrechte dann eingestanden sind. ähnliche Vorläufer wie in New York um das Stonewall Inn gab es dann aber schon vermutlich seit Ende der 1950er Jahre, begonnen in Los Angeles beispielsweise, und ein sehr bekannt geworden um das Camptons Cafeteria Riot, die Proteste, die dann wiederum auch, denke ich, in Los Angeles war es, dann geführt wurden, und bekannt geworden in Philadelphia 1965, ein Sit-in, dem auch relativ stark heute gedacht wird. Also in den USA tatsächlich damit so ein auch ein radikaler Hintergrund in den Kämpfen dann erstmal sehr stark. Also begonnen durchaus New York ist da nicht ein Einzelfall, sondern wir haben eben in San Francisco, Los Angeles, Philadelphia haben wir verschiedene Ausgangspunkte dafür. In den Kämpfen ist zentral tatsächlich, dass gesagt wird, wir wollen uns auch mit anderen Bürgerbewegungen dann zusammentun. Also gerade um die Gay Liberation Front soll es im weiteren Jahr mehr gehen. Also gerade mit den Black Panthers zusammenzuarbeiten, mit Newton, also dem Anführer oder einem der zentralen Figuren dann an der Stelle, dann man sah auch sehr deutlich, dass man gerade das gesamte gesellschaftliche System, also auch Kapitalismus, deutlich in Frage stellen wollte, und man wollte tatsächlich radikale Veränderungen erreichen mit eben Überwindung von Kapitalismus und eben auch mit Überwindung von Geschlecht beispielsweise. Relativ starke und radikale kämpferische Proteste sehen wir auch teilweise in Frankreich. Da wurden dann im Anschluss an erstmal das Vichy-Regime, aber es kamen dann noch weitere Verschärfungen teilweise dann noch auf, also sozusagen Sanktionierungen dann im französischen Kontext, die wiederum auch Razzien ermöglicht haben, Übergriffe ermöglicht haben, und da gab es konkrete Kämpfe wiederum auch aus einer Community heraus, konkret mit der Polizei. Also sowohl für Frankreich als auch für die USA lässt sich sagen, dass die Proteste sich als Teil einer emanzipatorischen, kämpferischen Gegenkultur eines Systems verstanden haben. In Deutschland verhält sich das von Anfang an ein Stück weit anders. Also wir haben erstmal 1969 haben wir eine Entscheidung des Bundestages, dass in der BRD die Nazi-Fassung des Paragraphen 175 zurückgeführt wird, und erst im Anschluss daran kommen überhaupt sozusagen dann auch verschiedene Gruppengründungen dann auf, die letztendlich auch eine politische Richtung, eine politische Bewegung andeuten. Die zielt allerdings zunächst erstmal mehr darauf, also auf andere Protestformen, also eben tatsächlich verschiedene Demonstrationen, die dann zwar auch schon stattfinden, aber es hat nie die Radikalität, wie in Frankreich oder in den USA erreicht wurde.
Die Radikalität, die Militanz, das Kämpferische und auch der Versuch, mit anderen sozialen Bewegungen zusammenzugehen, sich zusammenzutun, das sind Stichworte, die uns hinführen zur Gay Liberation Front, eine militante schwul-lesbische Gruppierung, die ja unmittelbar nach den Stonewall Riots sich gegründet hat. Es ist eine Gruppierung, die schon in der Namensgebung ja eine gewisse Militanz andeutet. Vielleicht ist es ein Bezug zu diversen antikolonialen Befreiungsbewegungen, zum Beispiel die Algerian National Liberation Front. Verschiedene antikoloniale Befreiungsbewegungen hatten dieses Liberation Front im Namen. Was waren das denn für Leute, die sich da 1969 zunächst in New York unter diesem Namen Gay Liberation Front zusammengetan haben?
Genau, also deshalb einmal dieses Liberation Front, genau wie du es angedeutet hast, das zielt schon tatsächlich auf Gemeinsamkeiten mit weiteren Befreiungskämpfen, und da ist tatsächlich das ganz zentral, eben mit den kolonialen Befreiungsbewegungen auch zusammenarbeiten zu wollen, gegen Rassismus arbeiten zu wollen, gegen Kapitalismus arbeiten zu wollen. Der Begriff Gay ist in der Zeit gerade nicht so geschlechtereinheitlich verstanden, wie er heute vielleicht im deutschen Sprachraum verstanden wird, also auch in den USA ist Gay tatsächlich auch offener verstanden, auch Lesben bezeichnen sich als Gay. Wir sehen beispielsweise aber auch in Deutschland auch andere Begrifflichkeiten. Also da gibt es zum Beispiel, jetzt erscheint demnächst auch ein Buch mit schwulen Lesben grüßen beispielsweise, dass Lesben für sich auch erstmal den Begriff schwul ganz selbstverständlich verwendet haben. Also Gay ist eher ein Begriff von Gendervariant, der sozusagen auch gleichgeschlechtlichen Sex dann mit einbezieht. Also eben gerade die, die in einer solchen Ordnung dann auch ausgeschlossen sind, aber nicht so klar identitär festgelegt, wie er heute häufiger verstanden wird. Das bedeutet auch ganz zentrale Personengruppen in der GLF, also in der Gay Liberation Front, waren eben gerade lesbische AktivistInnen und es waren gerade TransaktivistInnen, die sich eben nach den Stonewall-Protesten zusammengefunden haben, also dann zusammengefunden haben und gesagt haben, na, wir wollen aber an den Stellen dann tatsächlich, also dann in den Folge, im Folgejahr 1970 konkret, wollten sie daran anschließen und weitere solche Kämpfe letztendlich durchführen und zu diesem Zweck haben sie sich auch ungefähr seit Herbst 1969 zusammengefunden und im Prinzip dann auch so radikale Ideen entwickelt und eben auch dann durchgeführt.
Nun gab es aus der Gay Liberation Front heraus recht früh eine Abspaltung. Schon im Jahr 1970 hat sich in Abgrenzung zu der weiterhin bestehenden Gay Liberation Front haben sich die Gay Activists Alliance gegründet. Was war denn der Stein des Anstoßes? Was sind das für Debatten, die da in dieser frühen Phase der GLF eine Rolle gespielt haben?
Also die GLF Activist Alliance, die hat sich 1973 gegründet und die Debatten, die letztendlich geführt wurden, das sind Debatten eben, wie radikal kann eine Bewegung sein, soll sie sich gerade gegen Rassismus wenden, ein zentraler Punkt war letztendlich gerade die Situation von Gender-Variantenleuten, von Transleuten dann da drin. Die Gay Activist Alliance, die war durchaus auch erstmal offen, also solche Aktivistinnen, die gerade ganz klar sich als Transaktivistinnen dann hervorgetan haben, Silvia Rivera beispielsweise, die haben sich auch erst in der Gay Activist Alliance engagiert und wurden dann allerdings 1973 schon aus dieser neuen Organisation ausgeschlossen, weil man dort der Meinung war, man könnte tatsächlich besser ein Antidiskriminierungsgesetz erreichen, also tatsächlich gegen Diskriminierung vorgehen, wenn diese Forderung nur von geschlechtskonformen Leuten gefordert werden würde. Also der Begriff geschlechtskonform jetzt in Anführungszeichen gesetzt, also wenn tatsächlich nur Cis-Lesben und Cis-Schwule letztendlich diese Forderung konkret aufstellen würden. Und damit wurden tatsächlich TransaktivistInnen daraus ausgeschlossen. Bei der Liberation Front würde ich tatsächlich eher sagen, dass das Pulsierende mehr eine Rolle gespielt hat, dass auch tatsächlich das ein Stück auseinandergegangen ist. Wir sehen dann eine lesbische Gruppe, die sich bildet und die wesentlich mehr Kämpfe durchführt. Wir sehen die Gruppe STAR, also Street Transvestite Action Revolutionaries, die Gruppe, die sich gerade von TransaktivistInnen stärker dann bildet und die jeweils auch in der Folge durchaus weiterhin produktiv kämpfen und die wiederum, was aber auch ein wichtiger Punkt ist, sich tatsächlich empowern, also die sich ganz viel Empowerment selber geben und holen und aber auch für andere Leute da sind und Empowerment mitgeben. Also insofern würde ich beide Gruppen tatsächlich ein Stück weit auseinanderhalten. GLF zerbröselt einfach so ein Stück weit in verschiedene Gruppen, die dann miteinander aktiv sind, wo einige Leute in verschiedenen Gruppen aktiv sind. Sie löst sich dann auf, also jetzt in New York, es gibt ja andere GLF-Gruppen, dann einmal in den USA, in verschiedenen anderen Städten, die sich häufig früh auch aufgelöst haben und wir sehen auch in verschiedenen anderen Ländern, dass sich auch im Anschluss daran verschiedene GLF-Gruppen bilden. Also beispielsweise auch in Köln gibt es dann auch eine Gruppe. Bei diesen Gruppen kann man insgesamt sagen, dass sie sich teilweise sehr schnell auflösen. Also von den Gruppen, die es zum Beispiel in Deutschland dann gegeben hat, in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, nach dem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, das war ein wichtiger Anstoß da drin, aber es gab schon Gruppen auch davor, also insofern ist auch nicht das ganz auslösende Ereignis. Aber man kann feststellen, dass schon wenige Jahre später, also 2-3 Jahre später, war die Mehrheit der Gruppen, die sich gebildet hatten, schon wieder verschwunden. Dazu hat Michael Holly sehr schön gearbeitet. Also deshalb einfach aus konkreten Gründen vor Ort. Die eine Person hat den Schwerpunkt dann eher da, die andere Person hat ihn eher da. Dann gibt es eben auch inhaltliche Streitigkeiten. Das kann eben dazu führen, dass das ein bisschen auseinander diffundiert.
Nun ist ja ein zentraler Aspekt der Gay Liberation Front ja auch, dass sie sich als einen revolutionären Zusammenschluss verstanden hat. Also das hieß für sie ja damals, es gibt eine enge Verbindung zwischen sexueller Unfreiheit und gesamtgesellschaftlicher Unfreiheit. Und das heißt, es gibt auch keine sexuelle Befreiung, ohne die bestehenden Verhältnisse zu revolutionieren. Wie hat sich für die Gay Liberation Front, wenn man so eine einheitliche Position da überhaupt draus machen kann, wie hat für sie sich denn diese Verbindung dargestellt? Also wie kann man diese revolutionäre Stoßrichtung der GLF näher beschreiben?
Na, eben tatsächlich aus einem breiten Zusammengehen von Befreiungsbewegungen. Also man kann es, glaube ich, tatsächlich so kurz fassen. Wir sollten vielleicht auch in einer Analyse und einer Reflexion noch ein Stück dahinter zurückgehen. Es ist gerade in der Zeit ist tatsächlich so die Idee eines Kommunismus, eines Sozialismus sehr stark drin. Also selbst in den nicht ganz so radikalen Protesten in Deutschland, so kann man durchaus zum Beispiel auch feststellen, also West-Berlin und in der Bundesrepublik Deutschland, dass selbst da auch die streitenden Gruppen miteinander, auch die, die dann als die Radikaleren und die als die Liberaleren und so dann in diesen Kämpfen dann dargestellt werden, das sind alles Gruppen, die sich als marxistisch verstehen, die sich als grundlegend auf wir brauchen eine gerechte Gesellschaft, wir müssen Kapitalismus überwinden, die sich so einordnen. Also die Aushandlungen sind ganz andere. Die Aushandlungen wurden dann mehr darüber geführt, welche Wege nehmen wir. Also gucken wir eher, dass wir so gerade in Bezug auf Geschlecht und Sexualität uns als möglichst, ja, wir sind genauso wie die anderen auch und wir sind sozusagen dann vielleicht auch die Angepassteren noch mit da drin. Also drückt man es so aus oder nutzt man eben tatsächlich auch ganz radikale Ausdrucksformen und drückt auch gerade eine Offenheit für Gendervarianz aus und tritt dafür ein, dass solche Leute letztendlich auch genau das gleiche Recht haben, befreit zu sein, befreit zu leben, wie eben zum Beispiel cis-schwule oder cis-lesbische Personen dann wiederum auch. Und das ist aus meiner Sicht eher ein Knackpunkt, aber tatsächlich was gegen Kapitalismus zu machen, was gegen Rassismus machen zu wollen, gerade auch gegen den Kolonialismus aufzutreten, das ist tatsächlich ein ganz zentrales Anliegen, was eben solche linken Gruppen dann insgesamt in der Zeit haben.
Du hast die Debatten angesprochen, die es auch innerhalb dieser Bewegung, innerhalb dieser Szene gegeben hat. Und das finde ich jetzt nun wiederum interessant an der Gay Liberation Front. Bei den Texten, die ich von ihr gelesen habe, scheint es mir so zu sein, als ob es eine hohe Bereitschaft auch zur Kritik des eigenen Umfelds, zur Kritik der eigenen Szene gibt. Und das kann man zum Beispiel bei Carl Whitman nachlesen, einem Mitglied der Gay Liberation Front, der ja 1970 das Gay Manifesto geschrieben hat, das damals sehr viel diskutiert wurde. Und in diesem Gay Manifesto bringt er immer wieder so ein Stichwort, das Stichwort vom schwulen Ghetto, aus dem man heraus müsse. Was würdest du denn sagen, was hatte so ein Carl Whitman an so einem schwulen Ghetto zu kritisieren? Was war da das Problem oder ja, in welche Richtung geht diese Diskussion?
Na, die Diskussion geht eben auch da um die Ausschlüsse, die aus einem solchen Ghetto stattfanden. Also in der Christopher Street gab es ja beispielsweise so einige gerade schwule Locations, auch lesbische Locations und die waren häufig so, dass eben gerade schwarze Leute, SexarbeiterInnen jeweils nicht reingekommen sind. Also da gab es durchaus auch in einer Community, in einer Szene, gab es ganz konkrete Spaltung. Und das ist genauso ein Ghetto, was letztendlich da eine Rolle spielt. Gleichzeitig geht es wiederum auch darin, sich nicht in irgendwelchen Räumen einfach nur einzurichten, sondern tatsächlich auch für eine sexuelle Befreiung dann einzutreten. Also zu sagen, nein, auch wenn wir dann vielleicht andere Clubs haben, in die zum Beispiel auch, also die dann sich auch als offener verstehen und auch zum Beispiel Transleute dann eher reinkommen, dann ist das trotzdem noch keine Befreiung, sondern es geht tatsächlich darum, sich einen konkreten Platz in der Gesellschaft erstreiten zu wollen, aber eben auch nicht in der bestehenden Gesellschaft, sondern in einer radikal sich ändernden Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die gerechter werden muss, die insgesamt kapitalismuskritisch ist oder in der Kapitalismus abgeschafft ist, also tatsächlich auch eine andere Idee von Gesellschaft da drin zu haben und deshalb das Verständnis, Teil eines allgemeinen Befreiungskampfes zu sein.
Teil eines allgemeinen Befreiungskampfes zu sein. Du hattest das auch gesagt, es ging der Gay Liberation Front gerade darum, eben mit anderen sozialen Bewegungen zusammenzugehen. Es gibt den Bezug auf die Black Panthers, es gibt auch einen Bezug auf verschiedene feministische Gruppierungen in dieser Zeit. Feminismus und Antirassismus als wichtige Bestandteile einer schwul-lesbischen Bewegung, einer schwul-lesbisch-trans-Bewegung. Inwiefern konnte denn die Gay Liberation Front diesen Anspruch tatsächlich umsetzen? Also inwiefern ist dieser Brückenschlag auch zur feministischen, zur antirassistischen Bewegung tatsächlich zustande gekommen?
Na, dadurch, dass die GLF jetzt gerade in New York ja tatsächlich, sie hat ja nur ganz aktiv bestanden, eben ganz kurze Zeit, 1969, 1970. Also insofern ist immer die Frage, was kommt dann konkret zustande? Also es gab zumindest ganz konkrete, klare auch Bezugnahmen auf die schwarzen Befreiungsbewegung, antikoloniale Befreiungsbewegung, feministische Kämpfe. Teilweise waren die Personen dann eben in anderen Gruppen dann mit aktiv. aktiv, die eben auch wiederum nicht auf einen Punkt festgelegt waren, also die nicht auf trans festgelegt waren oder nur auf lesbisch festgelegt waren, sondern die zum Beispiel auch rassistische Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen in Gesellschaft gemacht haben. Also da sieht man, dass die Menschen eben nicht teilbar sind in unterschiedliche kleine Identitätspunkte oder ähnliches, sondern sie waren eben tatsächlich in den unterschiedlichen Kontexten letztendlich verankert und haben daraus letztlich auch gestritten. Und das ist interessanterweise etwas, also wenn man jetzt zum Beispiel, kleiner Blick auf das Aktuelle, wenn man jetzt sich die Proteste wiederum dann auch anguckt, die jetzt stattfinden, also 50 Jahre Stonewall, dann sieht man einmal sowohl New York als auch Washington, ist alles quasi in Regenbogenfarben getränkt. Also jede Kaufhauskette hat Regenbogenfarben, bei jedem Unternehmen kann man Regenbogenfarben letztendlich sehen. Es gibt jeweils eine Bezugnahme auf die konkreten Kämpfe. Es werden auch durchaus die ProtagonistInnen mitbenannt. Gleichzeitig ist es damit, das drückt wiederum auch das Allgemeingewordensein da drin aus. Und an der anderen Seite gibt es wiederum auch recht radikale Dinge, die dann wiederum in verschiedenen anderen alternativen CSDs zu dem aktuellen großen CSD beispielsweise dann stattfinden, in New York beispielsweise. Da gab es einen konkreten CSD in Queens beispielsweise, in Brooklyn. Also da gibt es verschiedene alternative, kritische Auseinandersetzungen, die eben sagen, nee, das ist jetzt sozusagen, das ist uns zu Mainstream geworden und es werden gerade zentrale Forderungen, die wir haben, nicht umgesetzt. Also es wird zum Beispiel nichts gegen Gentrifizierung gemacht. Es wird nicht Kapitalismus kritisiert, es wird nicht für eine gerechte Gesellschaft gestritten, es wird nicht gleichberechtigt weiße und schwarze Transleute beispielsweise damit jeweils mit betrachtet, so, sondern finden auch da wiederum Ausschlüsse statt. Und da gibt es interessant, also tatsächlich verschiedene Dinge wie Radical Love beispielsweise, eine wunderbare Ausstellung, auch gerade in New York mit verschiedenen Ansätzen, gerade wiederum auffallend durchaus von queeren Leuten of Color, also die tatsächlich ganz radikal rassistische Diskriminierungserfahrung und wiederum Geschlechtervarianz, alternative, gerechte Gesellschaftsansätze zusammendenken und Utopien daraus entwickeln. Also dieser Gedanke so von Stonewall ist da, aber es ist nicht der allgemeine große CSD-Mainstream-Gedanke, der dann damit schwingt und der dann vielleicht einige hunderttausend oder auch 1 Million Leute anzieht, sondern tatsächlich, es gibt wiederum auch radikale linke Bezugspunkte, die man sich auch als linke Bewegung in Deutschland zum Beispiel als Vorbild nehmen kann, wo man gucken kann, was machen die denn gerade, was ist da spannend, woran kann man anschließen und nicht nur mit dem allgemeinen Mainstream mitschwimmen.
Um nochmal zur Gay Liberation Front zurückzukommen, wir haben vor allen Dingen jetzt über die inhaltliche Ausrichtung gesprochen und wie sich diese Gruppierung zusammengesetzt hat. Um da vielleicht auch nochmal so auf die Aktionsebene zu kommen, wie kann man sich denn das Agieren der GLF vorstellen? Also was haben sie gemacht? Vielleicht kannst du auch ein Beispiel nennen.
Genau, also die Aktionen waren tatsächlich eben einmal fanden konkret die Kämpfe um Stonewall, waren ja auch konkrete Kämpfe mit der Polizei. Es gab wiederum auch, gerade in den USA der Zeit, wurde beispielsweise verfolgt, wenn Leute Kleidung getragen haben, die nach der gesellschaftlichen Mehrheitsmeinung nicht zu dem Geschlecht passten, zu dem zugeordneten Geschlecht. Die wurden dann häufiger schikaniert und da wehren sich dann auch ganz konkret Leute. Da finden Proteste statt, werden Leute auch immer wieder verhaftet, dann auch durchaus 1970 noch. Also insofern, da finden Auseinandersetzungen statt. Und beispielsweise Silvia Rivera, das ist eine der zentralen Bezugspersonen, die also auch dann sozusagen schon bei dieser moderateren Gruppe der GAA, klettert sie zum Beispiel dann an einem Hochhaus hoch in hochhackigen Schuhen und in Fummel, um sozusagen ganz konkret zu protestieren gegen Diskriminierung und für also eben vernünftige Antidiskriminierungsregelung. Und deshalb also tatsächlich auch radikale Aktionsweisen, die letztendlich auch eine Aufmerksamkeit dann erreichen konnten, wenn wir eben davon dann, ich hatte gerade GAA, also Gay Activists Alliance, also die Nachfolgeorganisation, die schon Moderator ist, dann genannt. Da zeigt sich dann eben einmal dieser Ausschluss von Transleuten, der früh stattfindet. Aber da war es zum Beispiel auch so, dass von dann eben tatsächlich den eher bürgerlich eingerichteteren Lesben und Schwulen, dann zum Beispiel Obdachlosen, Queers und Silvia Rivera auch selbst, dann in den kalten Winter Winternächten dann der Zugang zu Lokalitäten, also zu dem Lesbenschulenzentrum verwehrt wurde, die einfach da vor dem Erfrieren geschützt werden sollten eigentlich. Und insofern also GLF tatsächlich diese Proteste in dieser tatsächlich sehr kurzen Zeit, würde ich sagen, sehr radikal, sehr inspiriert von den Stonewall-Protesten, aber selbst in der moderateren Form, Gay Activist Alliance, setzt sich erst auch diese radikalere Gedanke in Punkten dann jeweils weiter fort oder auch die gleichen Leute engagieren sich dann mit da drin, bis sie dann wiederum ausgeschlossen werden.
Du hattest erwähnt, dass es eben nicht nur in New York die GLF-Gruppierung gab, sondern auch in anderen US-amerikanischen Städten, aber auch in anderen europäischen Ländern gab es dann quasi wie so Ableger der GLF. Und du hattest auch erwähnt, dass diese Gruppierungen, diese Gruppen, dass die tatsächlich nur einen sehr kurzen Zeitraum bestanden haben. Was kann man denn sagen, waren Gründe dafür, dass sich diese Gruppen dann auch wiederum aufgelöst haben?
Genau. Na eben tatsächlich, also GLF tatsächlich, die haben sich eher in Bezugnahme darauf dann so benannt. Also die hatten jetzt nicht unbedingt dann viel miteinander zu tun. Also GLF Köln, GLF New York beispielsweise, also da sind Bezugnahmen schon schwieriger dann möglich. Aber tatsächlich also eben einfach von dem Stonewall-Geist und dass sich da gleich eine Gruppierung gegründet haben, waren verschiedene Gruppen in verschiedenen Städten letztendlich inspiriert und haben da ganz konkret verschiedene Kämpfe durchgeführt. Und das müsste man jetzt für jede Gruppe einzeln dann durchgehen, was jeweils auch zum Auflösen der Gruppen dann geführt hat. Wir haben da kann ich jetzt mehr auch zu dem deutschsprachigen Kontext dann wiederum sagen, da sehen wir zum Beispiel, dass ein Auflösen dieser Gruppen häufig daran liegt, dass zum Beispiel erstmal durch diese Gruppengründung auch im Folge des Films nochmal angeregt, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt, gründen sich eben Gruppen und dann kommen eine ganze Menge Leute hin und die haben ganz unterschiedliche Interessen. Also einige wollen sich nur treffen, um zum Beispiel Gleichgesinnte zu treffen für kulturelle Ereignisse oder um auch durchaus berechtigtes Interesse, einfach jemanden abschleppen zu wollen, und andere Leute wollen politisch streiten. Und das sind dann konkrete Aushandlungen, die geführt werden. Also wenn man zum Beispiel zu der Gruppe HAW, also Homosexuelle Aktion West-Berlin, sich das genauer anguckt, dann sieht man, dass schon in den frühen Dokumenten eben darüber diskutiert wird, dass eben gerade so ein größerer Teil der Gruppe schon irgendwie das Politische auch mitträgt, aber eigentlich eher kulturelles Treffinteresse, also subkulturelle Kontakte dann eher dann darin sucht. Und das führt eben nach und nach, dass auch Gruppen dann einfach durch die unterschiedlichen Interessen dann einfach nicht zusammenpassen und sich entweder auflösen oder in einzelne Gruppen dann aufteilen. Also die einen die eine Richtung weitermachen, die anderen die andere Richtung weitermachen.
Du hattest ja vorhin schon so einen Abstecher in die Gegenwart in den USA gemacht und so ein bisschen geschildert, wie verschiedenartige Ausrichtungen der verschiedenen CSDs, der Christopher Street Days, es da auch gibt. Das vielleicht auch so ein bisschen als abschließende Frage, wenn man über die Geschichte von so einer Gruppe spricht, wie der Gay Liberation Front, inwiefern haben sie tatsächlich denn auch Spuren hinterlassen? Sind sie vielleicht auch immer noch Bezugspunkt in heutigen Auseinandersetzungen in den USA, weil du auch gerade dort gewesen bist?
Genau, also die Bezugspunkte, die sind relativ klar, die sind ja durchaus jetzt, ich würde sagen, auch weltweit relativ klar da, also 50 Jahre Stonewall, wird relativ viel berichtet, wird eben selbst in der Bundesrepublik Deutschland relativ viel berichtet, auch mittlerweile unter den positiven Bezugnahmen, also auch ein Artikel in der Zeitschrift Zeit beispielsweise vor einiger Zeit, wo durchaus relativ reflektiert eben tatsächlich auf genau die Leute geguckt wird, die Kämpfe gemacht haben. Also was ich eingangs sagte, eben gerade schwarze Leute, Leute of Color, Transleute der Arbeiterklasse, die da zentral waren in diesen Kämpfen. Und also die kommen mehr in den Blick, auch teilweise namentlich in den Blick. Und da ist durchaus auch in den letzten Jahren dann einiges erreicht worden. Und die Bezugspunkte sieht man eben aus den unterschiedlichen Richtungen sehr stark. Also es gibt Bezugnahmen so allgemein auf Stonewall und allgemeine, so wird es dann als Zitat jetzt ausgedrückt, allgemeine Lesben- und Schwulen-Emanzipation. So, also so werden dann aber auch die Kämpfe gleich wieder eingeordnet. Also sie werden nicht mehr als Befreiungskämpfe dann gesehen konkret, die auch Überschneidungen zum Beispiel zu Rassismus, Kolonialismus jeweils mit aufmachen, die gerade Geschlecht kritisieren, die Kapitalismus kritisieren, sondern Es wird einfach als Befreiung von Lesben und Schwulen, also dann auch meistens nur gedacht als geschlechtskonforme Leute, also Cis-Lesben, Cis-Schwule, die in solchen Kontexten dann gedacht werden. Also es wird eigentlich nur in einen Mainstream dann eingeordnet. Das ist die eine Bezugsrichtung. Und das wird eben deutlich darin, wenn im Prinzip sich jetzt heutzutage jedes Kaufhaus mit Regenbogen und Ähnliches dann jeweils schmückt und so. Das sind zum Beispiel ganz konkrete Dinge, wo das deutlich wird. Das ist tatsächlich auch eine gute Entwicklung. Also selbstverständlich ist das sehr positiv, dass solche sehr gewaltförmigen Verhältnisse und diskriminierenden Verhältnisse gegenüber Lesben und Schwulen und teilweise eben auch damit gegen Transleute, dass die sehr kritisch in den Blick genommen werden und dass die in einem Mainstream tatsächlich sehr kritisch reflektiert werden. Gleichzeitig gibt es aber auch noch andere Bezugsnamen, die genauso wichtig dann sind oder eben auch aus meiner Sicht auch ein Stück weit noch wichtiger noch dabei sind, nämlich die wieder eine Utopie von gerechter Gesellschaft daran anschließen, die nämlich schon zum Beispiel dadurch, dass gerade die konkreten ProtagonistInnen und ihre Ausgangspunkte für ihre Kämpfe benannt werden und in den Blick genommen werden, eine Zeit lang waren sie vergessen worden, damit darauf verweisen, schon allein das Vergessen, warum werden die einen Personen vergessen und die anderen Personen gedacht letztendlich, das macht schon etwas letztendlich mit Bewegung und damit kann das wieder ein ganz inspirierender Ausgangspunkt sein und ich nehme das auch so wahr, also es gibt so viele ganz inspirierende Arbeiten von aktuell queeren Leuten, die tatsächlich also ganz neues Nachdenken auch nochmal möglich machen. Also zum Beispiel natürlich in Schriften solche Personen wie Jinnah Ridawan beispielsweise oder Aykan Safodo, das jeweils Leute auch gerade mit deutschsprachigen Bezugspunkten jeweils damit da drin, aber eben auch wieder ganz viele KünstlerInnen sich jeweils auf den Weg machen. Also es wird auch radikal links queer gedacht. Und das sollte man, glaube ich, genauso mit in den Blick nehmen. Und auch durchaus in New York wurde das beispielsweise sehr sichtbar. Also viele bewegen sich dann immer nur in dem sehr zentralen Hochhausviertel Manhattan. Und aber schon allein, wenn man in die Bronx geht oder wenn man zum Beispiel nach Brooklyn sieht, sieht man so Eigenheiten, die jeweils eine Rolle spielen. Also in Brooklyn beispielsweise, dass wesentlich häufiger eine Regenbogenfarbe wieder mit den ergänzten braunen und schwarzen Streifen auch mit auftaucht, die gerade die Verbindungslinie zu Rassismus, wir müssen Rassismus mit im Blick haben, aufmacht. So eine Fahne sieht man wiederum in Manhattan überhaupt nicht. Und solche Dinge, also da tatsächlich sehr wach jeweils mit dabei sein. Und mir geht es darum, tatsächlich diese ganze pulsierende Gesamtgemengelage mit im Blick zu behalten und nicht zu sagen, ach naja, da haben Lesben und Schwule für Emanzipation geschritten und viele Sachen durchgesetzt. Es wurde viel Vernünftiges durchgesetzt, aber es wurde eben auch, also es passiert im Moment eben ganz viel und es wurde ganz viel nach diesen Kämpfen letztendlich vergessen. Es wurde sehr viel weiß gewaschen, es wurden Dinge verdrängt jeweils daraus und die wieder mehr mit in den Blick zu bekommen. Also zum Beispiel, dass ganz viele Locations in der Christopher Street verschwunden sind. Das hat damit zu tun, dass eine massive Gentrifizierung in Manhattan stattgefunden hat. Wo sollen Leute wohnen können letztendlich? Sollte ein soziales Wohnraumprojekt sollte beseitigt werden, damit ein Konzern letztendlich da eine Filiale errichten konnte. Das konnte dann durch konkrete Proteste vor Ort, wo auch wiederum Queers auch aktiv waren, so konnte das letztendlich verhindert werden. So, und entsprechend konnte dann der Konzern dann eins der Hochhäuser dann in Manhattan noch ein weiteres dazusetzen. Das stört es niemanden so richtig, weil das ist ohnehin, da kann man nichts mehr gentrifizieren, wenn man eine Miete für ein kleines Kabuff von irgendwie 3.000 oder 5.000 Dollar zahlen muss. Also da ist also dieses allgemeinere Wiederdenken, Kapitalismusdenken, Rassismus kritisieren und was natürlich in Deutschland zum Beispiel ganz zentral mit ist, auch immer bei solchen Kämpfen auch Antisemitismus, der in der Gesellschaft auch zunehmend wieder stark wird, den selbstverständlich oder auch die ganze Zeit da ist, so den selbstverständlich auch ganz zentral mit kritisieren, durchaus auch in linken Kontexten, weil da durchaus auch häufig Juden und Jüdinnen gerade in Zeitungen zum Schweigen gebracht werden oder eben gerade nicht mehr sprechen sollen, sondern eben tatsächlich meistens Leute, die einen christlich-atheistischen Hintergrund haben, dann erzählen wollen, was tatsächlich das richtige Jüdisch sei.